Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission. Predigten, Veranstaltungen und Specials weltweit am Leben dran. Impuls zum Nach- und Weiterdenken.
Einen wunderschönen guten Morgen. Lektionen, die das Leben schreibt, Geschichten, die das Leben schreibt. Wenn ich Sie fragen würde, welche Lektion haben Sie in den letzten Wochen, Monaten gelernt? Was würden Sie denn da antworten? Das Leben ist voll von verschiedenen Lektionen, die wir immer wieder zu lernen haben. Manchmal sagt man auch dazu, man muss sein Lehrgeld bezahlen. Kleines Kind muss die Lektion lernen, dass die Herdplatte dann doch irgendwann mal heiß ist, auch wenn es die Mama sagt. Und dann greift man einmal auf die Herdplatte, verbrennt man sich die Finger und in der Regel ist die Lektion gelernt. Ich musste auch mal eine bittere Lektion lernen, als ich in einer Woche 2 Autos in den Graben gesetzt habe und dann überlegen musste, wie das denn mit meinem Fahrstil zusammenhängen könnte. Lektionen. Die gehören zum Leben dazu. Und in unserem Schriftlesungstext aus Johannes 6, die Speisung der 5000, da geht es auch um Lektionen, um geistliche Lektionen. Besser gesagt um die Brotlektion. Brotlektion. Es soll also um dieses altbekannte Wunder gehen, die Speisung der 5000. Jedes fromm sozialisierte Kind kennt die Geschichte in der Regel in- und auswendig. Und ich hoffe jetzt nicht, dass bei dem einen oder anderen schon der Rollladen runtergeht. Die Geschichte ist schon so bekannt. Und man hat wahrscheinlich schon auch die ein oder andere Predigt darüber gehört. Aber wollen wir sie doch heute mal unter dem Aspekt der Lektionen anschauen. Unter der Brotlektion. Denn es ist sehr, sehr interessant, dass zum Beispiel im Markus-Evangelium kurz nach der Geschichte steht: Die Jünger waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote. Im Englischen wird es ein bisschen schöner deutlich. Da heißt es dann, the disciples hadn't had the sense to learn the lesson of the loaves. Also die Lektionen der Brote, da kommt das Wort der Lektionen her in der Englischübersetzung, in der NIV. Wenn also schon die Bibel selber von diesen Lektionen spricht, welche stecken denn die in diesem Text drin heute Morgen? Es soll um 3 grundlegende Lektionen gehen, die ich uns heute mitgeben möchte. Und warum es, oder man wird auch sehr deutlich, dass es um Lektionen gehen soll, denn es heißt schon im Vers 5 und 6, da hob Jesus seine Augen auf und sieht, als sie dort auf dem Berg sitzen mit seinen Jüngern, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagt er aber, um ihn zu prüfen. Prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Dort wird schon überhaupt, bevor dieses ganze Wunder stattfindet, sehr, sehr deutlich, und das kommt übrigens nur im Johannesevangelium so vor, in den anderen Evangelien wird das gar nicht erwähnt, dass es auch um diesen Aspekt der Prüfung und der Lektion geht. Die Intention dieser ganzen Geschichte, dieses Wunders, ist also die, dass es um etwas zu lernen geht, um 3 Lektionen. Deswegen wird also Jesus auch als der Lehrer bezeichnet. Und wir sind hoffentlich seine Lehrlinge und bleiben das auch immerhin. Von daher die Frage, warum sind wir heute Morgen zusammen? Hoffentlich, um von ihm zu lernen und erwartungsvoll auch an seinem Mund zu kleben, an seinem Wort. Und uns zu fragen, was hat er uns denn heute zu sagen für die nächste Woche? Wenn wir uns diese Szene vor Augen führen, dann wird es eigentlich deutlich. Jesus sitzt da mit 12 seiner Jünger. War ja eigentlich so ein Jüngerclub, ein Jugendclub. Sie sitzen dort auf dem Berg und dann marschieren 5000 Mann. Johannes berichtet nur davon, dass es Männer sind. Man kann davon ausgehen, dass die Frauen auch dabei waren, noch ein paar Kinder. Also rechnen wir mal mit grob 10.000 oder 15.000, 20.000. Also man könnte sich das auch so vorstellen. Nächste Woche ist das Herbstmissionsfest, by the way. herzliche Einladung dazu. Ein Missionszelt voll Männer kommt da auf Jesus zugelaufen. Sie strömen zu ihm. Und dann taucht diese Versorgungsfrage auf. Wie kriegen wir diese Bäuche gefüllt? Diese vielen Bäuche. Und die Jünger ahnen es noch nicht, was sie erleben werden. Und sie werden somit auch Zeugen des wohl bekanntesten Wunders Jesu. Sie haben noch keinen Schimmer davon, noch keinen blassen Schimmer davon, was der Meister, der Rabbi, der Lehrer Jesus mit ihnen vorhat. Die erste Lektion, die Jesus seinen Jüngern hier verpasst, die bezeichne ich als die Maßstablektion. Maßstablektion. Und die formuliere ich so aus: Bemesse ein Problem nicht nach deinen eigenen Fähigkeiten. Bemesse oder beurteile eine Herausforderung nicht nach deinen eigenen Möglichkeiten. Das ist ein absolut falscher Beurteilungsmaßstab, wenn wir den anlegen. Wer ein Problem, eine Herausforderung nach seinen eigenen Maßstäben bemisst, der geht in der Regel folgendermaßen vor. Hier bin ich, hier ist das Problem und ich guck mal, wie ich die Sache regeln kann. Ich setze den Maßstab meiner Möglichkeiten an und versuche, zu einer Lösung beizutragen. Und wenn nicht, dann gebe ich auf. Dann kann ich das Problem nicht lösen. Manche von uns, manche von Ihnen vielleicht, sind an diesem Morgen in einer ähnlichen Situation. Da ist ein scheinbar unlösbarer Fall. Vielleicht gibt es ein unlösbares Finanzproblem. Wie kriegen wir nur das Haus abbezahlt und jetzt ist auch noch die Spülmaschine kaputt? Oder vielleicht ein Mitarbeiterproblem. Wie können wir nur die offene Stelle besetzen? Vielleicht ist es ein Rollenkonflikt. Wie werde ich nur all meinen Menschen in meinem Umfeld gerecht? Meiner Frau, meiner Familie, meinem Beruf, vielleicht noch die Gemeinde. Bei einem Familien- oder Beziehungsproblem. Wie kriegen wir nur wieder diese komplizierten Beziehungskiste gekittet? Einem Kräfteproblem. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es packen soll. Wie ich meinen Beruf auf die Reihe kriegen soll, das Älterwerden, einem Gesundheitsproblem, einem Glaubensproblem, dass ich vielleicht zweifle und nicht mehr glauben kann, was da steht. Diese Beispiele, die ich jetzt erwähnt habe, sind nicht aus der Luft gegriffen. Vor jedes Beispiel kenne ich eine Person oder Personen, die mir da vor Augen stehen. Ich gehe mal davon aus, dass auch Sie solche Herausforderungen kennen, so scheinbar unlösbare Fälle, menschlich gesehen. Da geht nichts. Wie geht es Ihnen damit? Wie bemessen Sie diesen scheinbar unlösbaren Fall? Reagieren Sie vielleicht wie dieser Jünger Philippus, der diesem auch scheinbar, und das war ein menschlich gesehen unmögliches Problem, 5.000 oder 10.000 Menschen, die kriegen wir doch nie gesättigt. Das ist unmöglich. Er überlegt in seinen Möglichkeitskategorien. Und somit überblickt er auch recht nüchtern die Lage. Als Jesus fragt: Mensch, wie macht man das jetzt hier? Dann kann er nur kurz, knackig und präzise sagen: Naja, 200 Silbergroschen haben wir. Das sind 200 Denare, das entspricht 200 Gehälter als Tageslohn. Er sagt letztlich: Es ist nicht genug. Ach, diesen Satz hört man ja immer wieder. Es ist nicht genug, es reicht nicht. Wenn ich das vielleicht mal so salopp mit meinen Worten sagen darf, dann sagt der Philippus: Hey Jesus, worüber sprichst du hier eigentlich? Hast du irgendwo Tomaten auf den Augen? Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Das kann nicht klappen mit diesen lummeligen 200 Denaren. Das geht nie auf. Hier hat es kein McDonald's, hier hat es kein Starbucks um die Ecke, kein McDrive, wo man die Leute einfach nochmal satt kriegen können. Es ist ein No-Go. Unmöglich. Jesus, vergiss es. Das ist unmöglich. Wenn ich Ihnen ein Geheimnis verraten darf, dann ist es das, dass genau solche Situationen unser Herr Jesus liebt. Jesus liebt es nämlich, uns in unmögliche Situationen oder uns in unmögliche Situationen auch hineinzustellen. Jesus hat damit überhaupt gar kein Problem. Er ist ja Gott und für ihn ist ebenso, wie wir es aus der Bibel kennen, nichts unmöglich. Solche Situationen stören ihn kein bisschen, wo wir rotieren und paniken und vielleicht noch überlegen, was machen wir jetzt? Er lässt solche unmöglichen Situationen sogar immer wieder liebend gerne in meinem und in ihrem Leben zu. Und wenn ich von diesen unmöglichen Situationen spreche, dann meine ich nicht Situationen, in die wir uns selbst hineinkatapultiert haben. So nach dem Motto, wenn ich in einer 30er-Zone mit 80 km/h fahre und werde geblitzt, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn mein Führerschein für mehrere Monate oder einem Jahr mir entzogen wird. Da habe ich mich selbst reingeritten. Ich spreche von Situationen, denen wir ohnmächtig daneben stehen, wie diesen Flutopfern in Pakistan. Da kommt eine Wassermasse und spült mal so vieles Blatt. Ich spreche von Situationen, die wir nicht kontrollieren mehr können, die wir nicht im Griff haben. Und wir lieben es ja so sehr, die Dinge im Griff zu haben, nicht wahr? Besonders wir Deutschen. Und Gott hat scheinbar gar kein Problem mit solchen Situationen. Und dass er die in unserem Leben auch ganz normal zulässt, stellt sich die Frage, warum lässt er das zu? Warum lässt Gott manches Mal in unserem Leben und warum konfrontiert er uns hin und wieder mit unmöglichen Situationen? Eine Antwort findet sich eben in unserem Predigttext. Solche Situationen testen auch unseren Glauben und unser Gottvertrauen. Wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Sagte Jesus, um Philippus zu prüfen. Denn er wusste wohl, was er tut, was er tun wollte. Das sieht man auch, Jesus hat immer auch den Überblick, der weiß schon, was er macht, in jeder Lebenslage. Aber lassen Sie mich noch eines dazu sagen. Wenn Gott uns testet, das ist ja auch ein komischer Gedanke, ich weiß nicht, welche Assoziation da bei Ihnen hochkommt, das Stichwort testen, das klingt so nach Prüfung, wo man vor einem Prüfungsausschuss Rede und Antwort stehen muss, auf Mark und Bein geprüft wird, ihr lieben neuen Studenten, da geht es vielleicht auch, ja, muss man sich von dem Lehrer verantworten und wird geprüft auf Mark und Bein. Da wird das Wissen wie aus einer Zitrone herausgequetscht. Nein, mit unserem Gott hat das nichts zu tun, wenn er uns prüfen möchte, wenn er uns testet. Er weiß ja eh schon, was wir antworten, er weiß eh schon, wie wir reagieren. Er kennt unser Herz in- und auswendig, jeden Gedanken von ferne. Warum prüft Gott uns dann? Hat er Spaß dran? Er will, dass wir in unserem Leben wachsen. Er will, dass wir weiterkommen, dass wir nicht still sitzen, sondern dass wir in unserem Glauben, in unserem Vertrauen zu ihm vorwärts kommen und keinen Stillstand erleben. Darum gibt es immer wieder diese unmöglichen Situationen in unserem Leben, die er, wie gesagt, auch liebend gerne zulässt. Und wenn wir diese ein oder andere Situation in unserem Leben passiert haben, dann hat sich auch etwas verändert, hoffentlich, um unser Vertrauen zu ihm weiterzuentwickeln. Deswegen bemesse ein Problem nicht nach deinen eigenen Fähigkeiten. Beurteile eine Herausforderung, die dir vielleicht schon morgen wieder begegnet, nicht nach deinen eigenen Möglichkeiten. Das ist der falsche Beurteilungsmaßstab. Und darf ich Sie nochmal um was bitten? Überlegen Sie doch mal durch in Ihrem persönlichen Leben, was sind diese Ich-kann-es-nicht-Situationen oder Ich-kann-nicht-Situationen. Machen Sie die sich mal bewusst. Ich kann zum Beispiel die Einstellung meines Kindes nicht ändern. Gut, ich habe jetzt noch kein Kind, aber das ist jetzt ein Beispiel. Ich kann zum Beispiel auch nicht meinen Freund zum Glauben führen. Ich kann bezeugen, ich kann ihm das vorleben. Ich kann zum Beispiel auch meine Vergangenheit nicht nochmal schreiben. Die ist so, wie sie war. Es gibt so viele Situationen in unserem Leben, die wir einfach mit der Überschrift kann ich nicht ändern, auch akzeptieren muss. Welche Begrenzungen, welche Hilflosigkeiten gibt es in Ihrem, in deinem Leben? Was tun wir, wenn wir solchen ohnmächtigen Situationen gegenüberstehen? Vielleicht beten wir wieder diese ganzen einfachen, kurzen Gebete wie Gott, hilf mir. Die kürzesten Gebete sind meistens die besten. Aber wenn wir das tun, dann bemessen wir eine Situation eben nicht nach unseren Möglichkeiten und das, was wir tun können und die Ärmel hochkrempeln und wir strampeln uns ab. Sondern wenn wir sagen, Herr, hilf uns, dann bringen wir es mit Gott in Beziehung. Dann setzen wir es mit ihm gleich. Dann gucken wir auf seine Möglichkeiten, auf sein Potenzial und nicht auf unseres, das so begrenzt ist. Wir beziehen Gott mit ein. Und es ist so erstaunlich, was passiert, wenn wir das verstehen lernen, wenn wir das lernen, von uns wegzugucken, von unseren eigenen begrenzten Möglichkeiten auf den zu gucken, dem nichts unmöglich ist. Aber auch gar nichts. Deswegen sehen wir vielleicht auch in diesen unmöglichen Fällen und Situationen und Problemen, denen wir gegenüberstehen, die Herausforderung, den Test, uns ganz neu wieder mit Gott in Verbindung zu bringen. Denn es ist auch eine Lebensweisheit, dass wir die Probleme dieser Welt in der Regel nicht logisch verstehen können. Warum dieses oder jenes passiert, da gibt es letztlich keine logische Antwort. Die entscheidenden Fragen unseres Lebens werden immer relational gelöst, in Beziehung. Und deswegen möchte ich uns das ein oder andere Problem auch einfach auf Gott werfen, uns in Verbindung zu ihm bringen, dass wir bei ihm sind und dass er uns zusagen will, er ist da in der Situation. Das war es eben auch, was die Jünger in dem Sinn lernen mussten in dieser ersten Lektion, der Maßstablektion. Eine zweite Lektion, die Waage-Lektion, so habe ich das mal bezeichnet und beschrieben. Wenig in den Händen von Jesus hat das Potenzial, viel zu werden. Eine komische Gleichung. Wenig in den Händen von Jesus hat das Potenzial, viel zu werden. Die zweite Lektion, die hier deutlich wird in diesem Text, da handelt es sich um diesen Versuch, dieses unlösbare Problem, 5000 Männer und Anhang zu sättigen, dass man diese Herausforderung angeht, dass man sie angeht und zu versuchen löst. Man geht nach folgendem Schema vor. Ich stehe dieser unmöglichen Situation gegenüber. Man wirft alles in die Waagschale, was man hat, was man zu bieten hat, um es in irgendeiner Weise auszugleichen, um es in irgendeiner Weise auszutarieren. Man gibt alles, was man bieten kann. Und dann stellt man doch sehr oft fest, es reicht nicht, es ist zu wenig. Deswegen muss Jesus seinen Jüngern ganz klar machen, wenig in den Händen von Jesus, in meinen Händen, wird viel. Schauen wir in den Text. Andreas, dieser andere Jünger, hatte auch mit Jesu Testfrage seine Mühe. Und seine Antwort ist, es ist ein Kind hier, das hat 5 Brote und 2 Fische. Das reicht für ein paar Fischburger. Aber was ist das für so viele? Er wirft alles in die Waage, was sie zu bieten haben. 5 Brote, 2 Fische, das ist alles, was wir haben. Und dann kommt's. Aber was soll denn das für so viele? Wenn Andreas einen Satz früher gestoppt hätte, dann wäre er der Glaubensheld in dieser Geschichte. Weil dann hätte er gesagt, Jesus, du bist's, du kannst es. 5 Brote, 2 Fische, wir trauen dir's zu, du kannst das Wunder tun. Aber es war das Aber. Aber, was soll das Ganze? Und somit streicht er seine Glaubensaussage wieder durch. Kennen Sie das auch aus Ihrem Leben? Auf der einen Seite dieses mutige, kühne, Herr, ich glaube dir, du kannst es. Und dann taucht wieder dieses Aber auf. Aber, das so vieles wieder hindurchstreicht. Die Aussage, ja, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen. Aber vielleicht sind sie doch zu hoch. Mit Gottes Hilfe kriege ich mein Problem, Problem XY, unter die Füße. Aber ich bin zu schwach und der Einfluss der anderen zu stark. Gott kann dich gesund machen, ganz klar. Aber vielleicht will er es ja nicht. Können wir wirklich eine solche Entscheidung treffen? Aber wir haben das Geld dazu nicht. Merken Sie, wie sich da Glaube und das Aber so oft miteinander vermischt? Diese Aber-Aussagen geben uns ja auch ein Stück Sicherheit. Denn Glauben heißt auch, ich lehne mich etwas aus dem Fenster. Und das Aber gibt mir dann doch etwas Sicherheit, dass ich vielleicht doch abstützen oder nicht abstützen könnte. Die Frage ist nur, ob derjenige, der Gott vertraut, jemals abstürzt. Andreas, wie auch schon Philippus, sie rechnen nicht mit Jesu Möglichkeiten. Sie bekommen ganz indirekt von ihm die Glaubens- und Vertrauensfrage gestellt. Und sie kämpfen damit, sie zweifeln. Sie bleiben bei sich, bei ihren Möglichkeiten, bei dem, was sie tun können. Während der eine sagt, es ist unmöglich, das Geld reicht nicht, sagt der andere, Jesus, wir haben einfach zu wenig. Zu wenig. Und wenn wir ehrlich sind, kommen wir wieder an diesen Punkt, dass wir immer eigentlich zu wenig haben, oder? Nicht genug Geld, nicht genug Zeit, nicht genug Energie für dieses und jenes. Und dann hört man immer wieder so schöne Sätze, ja, wenn ich doch nur Zeit hätte, dann würde ich mich mehr in der Gemeinde einbringen. Oder wenn ich nur mehr Geld hätte, dann würde ich vielleicht auch der Mission was abgeben. Aber dieses Geheimnis ist, wir haben doch letztlich immer irgendwie zu wenig. Aber auch das ist wiederum für Jesus kein Problem, das zu wenig. Für Jesus ist unser zu wenig nie ein Hindernisgrund, Großes zu tun. Wenig ist eben in seinen Händen viel und wird viel. Da könnte man jetzt viele Beispiele aus der Kirchen- und Missionsgeschichte bringen, wo Menschen ihr Weniges, was sie hatten, ihr Pfündlein in die Waage geschmissen haben und Gott was Großartiges draus gemacht hat. Gott gibt es nicht im Voraus. Und wenn ich ehrlich bin, dann muss ich Ihnen auch gestehen, vor so vielen Predigten denke ich mir, oh Mann, was ist mein Pfündlein? Was machst du da eigentlich? Was hast du Menschen schon groß zu sagen? Da wird man sehr klein. Oder wenn man dann an Impact-Einsätze denkt, wo die Kraft ausgehen scheint und man einfach nur sagt, hä, das ist das Wenige, was ich geben kann, was ich bringen kann, Stückwerk unvollkommen, mit einer Schwachheit. Aber das ist es, was Jesus letztlich möchte, dass wir das Wenige, was wir haben, ihm hinhalten und in seinen Händen hat es Potenzial, dass es viel wird. 5 Brote, 2 Fische, das reicht aus, um über 10.000 Menschen satt zu machen. Ist das nicht gewaltig? Das ist unser Herr. 5 Brote, 2 Fische, bums die Bums. Das Wunder ist perfekt. Ist doch eigentlich viel zu einfach, um wahr zu sein. Viel zu einfach. Ich stelle ihm das Wenige, was ich habe, zur Verfügung, dass er was draus machen kann. Und diese Lektion findet sich an mehreren Stellen in der Bibel. Nennen wir das Beispiel Gideon. Der hat eine Mannschaft von 15.000 Menschen, eine Armee. Und was sagt Gott zu ihm? Reduziere die Zahl deiner Krieger auf 300. Und jetzt zieh in den Krieg und besiege den Feind. Gott benutzte das Wenige und tat Unglaubliches. Die Feinde konnten in die Schlucht geschlagen werden. Und da erkennt sich ein biblisches Prinzip. Das könnte man auch an manch anderen Beispielen durchexerzieren. Dass Gott oftmals einfach unsere Ressourcen, unsere Möglichkeiten reduziert. Und dann entsteht ein größeres Bedürfnis der Notwendigkeit, der Not, der Dringlichkeit. Das sehen wir auch in dieser Speisung der 5.000. So viele Menschen, Jesus reduziert die Ressourcen. 5 Brote, 2 Fische ist nicht wirklich viel. Und da ist eine Not da. Und dann wartet letztlich Gott darauf, dass es Menschen gibt, die ihr Weniges, ihr Pfündlein, das sie haben, in die Waagschale schmeißen, damit er Großes tun kann. Und Gott zeigt dann, wie viel er aus dem Wenigen machen kann, um zu zeigen, wie groß er ist, nicht wie groß wir Menschen sind. Das ist ein biblisches Prinzip. Wenn wir es doch nur wieder ganz neu lernen könnten, dass Jesus Minimales maximieren kann. Das ist eine Gleichung im Reich Gottes. Minimales maximieren. Eine dritte und letzte Lektion, die wird kürzer, keine Sorge. Es ist die Kalkulation-Lektion. Kalkulation-Lektion. Ich sehe da meinen Kollegen Petrubacek, er ist ja der Kalkulationsminister Finanzen und Projekte bei der Liebenzeller Mission. An ihn musste ich immer denken bei dieser Vorbereitung. Das ist jetzt also, wenn ich diese Kalkulation-Lektion beschreibe, sozusagen die Quintessenz, die Lektion, das Resultat des Ganzen. Und die formuliere ich so aus: Jede Begegnung mit einem Problem kann einen Gewinn bringen. Jede Begegnung mit einem Problem kann einen Gewinn bringen. Die Kalkulation hier in diesem Text hört sich auch wieder verblüffend einfach an. Du hast 5000 Mann, die es zu versorgen gilt. Du besitzt 5 Brote, 2 Fische. Du fügst Jesus hinzu, planst ihn als Faktor X in die Kalkulation ein und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Als sie aber satt waren, das war nicht nur ein kleiner Aperitif, satt waren, der Bauch war voll, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt, sagte Jesus. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Denken Sie nochmal über Folgendes nach. 12 Jünger, 12 übrige Brotkörbe. Die Vermutung liegt nahe, Jesus wollte sicherstellen, dass seine Jungs nicht leer ausgehen. Dass jeder seiner Jünger einen vollen Brotkorb am Ende hatte. Jesus wollte sicher gehen, dass seine Jünger Zeugen seiner Größe und seines Reichtums werden. Und das ist es, was unser Herr tun kann. Den Gewinn, diese Mehrung, die er schenkt. Auch dann, wenn ich einem unlösbaren Problem gegenüberstehe. Und wichtiger ist, dieser Mehrwert, dieser Gewinn, der kommt eben nur dadurch zustande, wenn Jesus Teil dieser Kalkulation wird. Und wie oft habe ich das auch schon in meinem Leben erlebt, dass da, wo ich ihn hinzufüge, ihn einplane mit seinen Möglichkeiten, mit seinen Ressourcen, dass am Schluss doch was viel Größeres herauskommt, auch durch so viele Probleme hindurch. Ich denke da zum Beispiel auch an das eine oder andere Impact-Team, das durch viele Schwierigkeiten in dem Einsatz ging. Da gab es Zwietracht und gewissen Zoff. Wenn heute manche dieser Teammitglieder zurückblicken, dann ist etwas Schönes entstanden, ein Mehrgewinn an Beziehung. Es wäre falsch zu denken, dass dieser Mehrgewinn immer irgendwo sich materiell niederschlagen müsste. Das haben auch schon manche Menschen gemeint, dass Gott einen immer dann auch materiell segnen müsste. Das glaube ich nicht. Und ist auch nicht richtig so. Aber jede Begegnung mit einem Problem kann sozusagen zu einem Gewinn führen. Und dieser Gewinn entsteht vielleicht dadurch, dass sich Beziehungen intensivieren. Ich habe eine Person vor Augen, mit der ich durch sehr viele schwere Stunden gegangen bin, mit der ich sehr viel geweint habe, weil die Situation einfach so schwierig war. Wie ich aber auch gemerkt habe, dass diese schwierige Zeit uns so zusammengeschweißt hat, dass wir einfach jetzt eine intensive, gute, freundschaftliche, liebevolle Beziehung haben. Das ist dieser Gewinn. Manches Mal wird dieser Gewinn, auch wenn wir durch Krisen und diesen Problemen hindurchgehen, mit einer ganz neuen Lebensperspektive deutlich oder mit einem weiterentwickelten Gottvertrauen. Wir sollten deswegen nie Probleme oder Krisen oder dieses Unmögliche als vergebens abstempeln. Da steckt vielleicht doch die ein oder andere Lektion unseres Herrn dahinter. Es gibt so viele verschiedene Beispiele, wie diese Mehrung in unserem Leben aussehen kann. Wichtig ist nur, dass wir den Herrn mit einbeziehen. Dass wir mit ihm rechnen, dass wir die Rechnung und die Kalkulation nicht ohne ihn machen. Und somit komme ich zum Anfang zurück. Die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass die Jünger nach dieser Lektion nicht den Sinn hatten, diese Lektionen zu lernen. Wir haben es letztlich nicht verstanden. Einerseits ist es für mich auch tröstlich, dass ich manches Mal denke, ja, wie viele Lektionen muss mir Jesus noch immer wieder vielleicht das Gleiche beibringen, bis ich das dann langsam verstehe und in meinem Leben umsetze. Aber ich sage es Ihnen auch ganz ehrlich, ich möchte ein Mensch sein, der Jesus lieb hat, der ein Lernender sein will und bleiben will und der diese Brotlektion anhand der Speisung der 5000 einfach nicht so an mir vorbeiziehen lassen möchte. Ich möchte die Maßstablektion umsetzen, dass ich ein Problem nicht nach meinen eigenen Fähigkeiten bemesse. Ich möchte die Waagelektion lernen und umsetzen, dass das Wenige, das ich habe, dass ich das getrost in die Hände Jesu geben darf und dass es das Potenzial hat, viel zu werden. Und dass ich die Kalkulationlektion beherzige, mit dem Wissen, dass jede Begegnung mit einem Problem einen Gewinn bringen kann. Amen.
Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran. Informationen zur Sendung und zum Empfang gibt es unter www.weltweit-magazin.org.